herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 141. Folge und das 104. Interview. Und ich habe gesprochen mit Anki und mit Sheng. Und Anki und Sheng leben und arbeiten in den Niederlanden im Wesentlichen, haben jahrelang in einer Therapieeinrichtung gearbeitet. Und meine Idee war es ursprünglich, mit den beiden darüber zu sprechen, was passiert da eigentlich, wer kommt da, was sind so die Hauptprobleme. Darüber sprechen wir auch, aber nur kurz. Den wesentlichen Teil des Gespräches tauschen wir, ich will mal sagen, Lebensweisheiten aus. Und ich kann sagen, ich habe wirklich viel von den beiden gelernt. Und ich bin mir sicher, dass auch du, wenn du dieses Interview hörst, eine Menge lernen wirst. Wenn du jetzt enttäuscht bist, gar kein normales Interview mit jemandem, der nicht mehr trinkt, dann kann ich sagen, nachher wirst du dich freuen, dieses Gespräch gehört zu haben, weil es sich, wie ich finde, einfach lohnt. Eine Aussage, die ich zum Beispiel ganz stark fand, lautet: Sucht ist eine Verletzung und keine Krankheit. Und diese Aussage gibt Hoffnung, weil eine Verletzung kann heilen. Es gibt ja Krankheiten, die nicht heilbar sind, und die beiden vertreten die These, wenn du es Verletzung nennst, dann muss es nicht so schlimm sein. Und eine Frage haben sie in der Therapie immer gestellt: Was möchtest du? Und diese Frage ist so elementar und so wichtig und hat dafür gesorgt, dass die Leute sich wohlgefühlt haben bei ihnen. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du zu Weihnachten nicht nur wieder einen Gutschein verschenken willst zum Müll raustragen oder zum Geschirr abspülen, dann verschenk doch mal einen Gutschein für eine Hypnose bei mir. Denn damit schaffst du langfristig Freude und nicht nur für die nächsten 5 Minuten. Wenn du Fragen dazu hast, ruf mich an, schreib mir eine Nachricht oder geh auf meine Seite www.hidw.de. Und jetzt verspreche ich ein heiteres Gespräch über die nächste Stunde. In der kommenden Woche gibt es wieder ein klassisches Interview. Mit wem ich das geführt habe, das erfährst du am Ende dieser Folge. Bleib also bitte bis zum Schluss dran. Und jetzt lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommen Anki und Sheng.
Guten Morgen, liebe Anki, guten Morgen, lieber Sheng.
Guten Morgen, Kai. Guten Morgen.
Der Kontakt zu euch beiden ist über die liebe Inga zustande gekommen, mit der ich auch schon ein Gespräch hier geführt habe, der es sehr gut geht und die mir gesagt hat: Hey, ich habe 2 ganz tolle Arbeitskollegen in den Niederlanden, die auch zum Glück Deutsch sprechen. Das ist mir wichtig. Und die selber als Therapeuten in einer Klinik gearbeitet haben und sich mit dem Thema Sucht deshalb sehr gut auskennen. Mhm. Und Anki, du bist Therapeutin in eigener Praxis, auch noch?
Auch noch, ja.
Genau. Und Sheng, du bist auch Therapeut, aber du bist in dem Bereich nicht mehr aktiv, oder?
Stimmt, ich habe zwar noch viele Altpatienten von der Klinik, von der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, wo ich noch mitarbeite, aber ich habe keine eigene Praxis.
Ja, okay. Aber du kannst die weiterhin begleiten und kannst du das denn privat abrechnen oder wie funktioniert das denn?
Ja, das kann ich privat abrechnen, weil ich kann nicht von einer Versicherung bezahlt werden. Mhm. Aber das ist für die Patienten, mit wem ich arbeite, kein Problem. Sie schätzen das und bezahlen das. Und
ja, genau. Ja. Ja. Genau, wir wollen ja über das Thema im Wesentlichen Alkohol sprechen und Therapie. Und ich habe ja eben schon mal so ein bisschen bei euch angeteasert, was muss denn jemand mitbringen, der als Therapeut in einer Suchtklinik arbeiten möchte? Anki, vielleicht fängst du mal an.
Als Erste würde ich sagen, die Menschlichkeit. Es sind Patienten, die ein Problem haben, aber sie werden immer behandelt wie die Suchtkranke. Und ich sage immer, du bist das nicht, du hast das. Aber die Suchtproblematik ist ein Symptom. Es geht, was steckt da unter?
Ja.
Also die Menschlichkeit, einfach Menschen wie Menschen zu behandeln und nicht zu sagen, ey, du bist ein Patient und du hast das Problem und du bist das Problem.
Ja, okay, also da oftmals wird dann nur auf die Krankheit geguckt und nicht auf den, auf die Gefühlswelt, die dahinter liegt oder auch die, die Ursache möglicherweise. Ne? Warum ist es überhaupt zu diesen Symptomen gekommen oder zu dem, zu der Krankheit?
Genau. Und ich glaube, wenn man die Menschen wirklich sieht wie ein Mensch, der das Problem zufällig hat, dann ist man schneller auf Augenebenen und dann kann man schneller auf den Punkt kommen, auf die Essenz von das Problem kommen und dann gucken, wie damit zu arbeiten ist.
Ja. Ist es ein Zufall, dass es die Leute erwischt? Weil du sagst, wenn jemand zufällig das Problem hat?
Nein, es, ja, was heißt Zufall? Manche Leute sind genetisch geprägt, sagt man, glaube ich.
Ja.
Die haben das genetisch sowieso ein bisschen, aber jeder Mensch sucht seinen Weg, wie er mit Problemen umgeht. Und es ist wie ein Pflaster auf eine Wunde. Man klebt ein Pflaster, man dämpft etwas.
Ja.
Und wenn du zufällig in Kontakt kommst mit Alkohol und es hilft dir, dann, dann ist es ganz schnell, dass du in eine Gewohnheit kommst. Oh, ich kann mich entspannen mit etwas Alkohol oder sogar wegbeamen. Ne? Sind doch Leute, die gehen weiter. Ja. Natürlich passiert auch etwas in das Gehirn, aber gleichzeitig sind ja auch ganz viele Leute, denke an Studenten, die ganz viel trinken und nachher nicht in das Problem kommen.
Die das dann zeitweise machen, weil sie irgendwie jung sind und frei und hören dann irgendwann wieder auf, wenn es ernst wird.
Ja, genau.
Im Leben, ja.
Also, wenn man ein Problem hat und man löst das mit Alkohol, dann ist es natürlich, da muss man gucken, was ist das Problem.
Ja.
Und lernen, damit umzugehen.
Ja, und ist das das Ziel auch in der Therapie, das Problem zu finden und zu lösen?
Man findet es nicht immer. Mhm. Ich glaube, dass es auch viel geht um Akzeptanz und mit Problematik in das Leben sowieso umzugehen. Das Leben ist nicht immer Highlife. Jeder Mensch bekommt seine Tiefe. Und damit umgehen zu können, dass man auch mal die Angst anguckt oder die Problematik anguckt und damit lernt umzugehen. Mit den negativen Situationen oder negative Gedanken oder negative Gefühle. Lern damit umgehen, anstatt dich schlecht zu fühlen und das dich zu wegzubeamen, sagt ihr, glaube ich, mit Alkohol. Ja. Hm.
Schenk, an dich mal eine Frage. Wie lange hast du in der Klinik gearbeitet?
Ich habe in Leuspring 6 Jahre gearbeitet.
Ja.
Übrigens will ich dazu noch sagen, dass ich selber große Probleme habe, mit einer Sucht als Krankheit zu bezeichnen. Für mich ist es überhaupt keine Krankheit. Weil wenn ich eine Krankheit habe, dann werde ich ein passives Opfer, welche abhängig ist von Medizin oder Medikamente oder Ärzte. Eine Krankheit ist ein, ja, etwas, was man überkommt. Eine Sucht ist eine Verletzung. Es ist eine Verletzung, welche sich einen Weg findet in die Äußerung. Und das ist die Grenzlosigkeit von dem Konsum von etwas. Und wenn man die Verletzung, ja, erstens muss man die Ursache spüren, ne? Warum kommt das, warum ist es so weit gekommen? Aber dann geht es um die Umsetzung. Und die Umsetzung, das ist nicht theoretisch, das ist praktisch. Ja. Und wenn man das weiß, kann man als eigene Süchtige sehr viel tun, um die Sucht wirklich sehr effektiv zu bestreiten. Wenn man sagt, es ist eine Krankheit, dann läuft man immer wieder nach einem Therapeut oder einer Klinik zu sagen, ja, ich bin krank, helft mir, habt ihr eine Medizin? So funktioniert das nicht. Also auch wo die offizielle medizinische Wissenschaft sagt, Sucht ist eine Krankheit, sage ich immer, ich erlebe das jeden Tag bei Suchtpatienten anders. Die sind verletzt. Und wie heile ich meine Verletzung? Und das Nicht-Konsumieren ist nur Symptombestreitung.
Ja,
kann man tun? Kann man tun, aber das löst das Problem nicht.
Ja, ja, das ist gut. Das habe ich so in dieser Form noch nie gehört. Ja, es gibt ja immer diese Lager. Die einen sagen, Sucht ist eine Krankheit, ja, ist ja offiziell, wie du schon sagst, ist es eine Krankheit. Und andere sagen, es ist eben hausgemacht, ja. Aber wenn ich zum Beispiel hinfalle und mir den Arm breche, dann, ja, dann bin ich selber hingefallen, ja. Ja. Aber es war nicht das Ziel, mir den Arm zu brechen.
Ja. Absolut, absolut. Kein Suchtiger hat als Ziel gehabt, suchtig zu werden. Es ist passiert. Es ist auf einen Moment, dass man denkt, hey, mein Gott, ich bin wirklich auf dem Weg, so wie du das gerade mal benannt hast, man ist auf dem Weg zu sagen, hey, es wird ein bisschen grenzlos und jetzt muss ich mal Maßnahmen nehmen.
Ja.
Das heißt, man spürt die Verletzungen und die meisten können dann auch wirklich sagen, ich höre auf oder ich mache das weniger oder was dann auch. Es gibt in dem Sinne Millionen Semisuchtigen auf die Welt, also vielleicht Milliarden sogar, weil jeder hat etwas. Na?
Das stimmt,
mein Sucht ist Kaffee und Zigaretten, einfach so. Ist auch nicht schlimm. Na? Ja, es macht mich tot am Ende, aber wir gehen alle tot. Also das ist nicht interessant. Interessant ist, kann man frei und glücklich leben? Das ist interessant.
Okay, genau, das stimmt natürlich. Ja, ich arbeite ja viel mit Rauchern zusammen, die nicht mehr rauchen wollen, weil die eben sagen, ich fühle mich nicht frei und ich bin unglücklich damit. Aber ich verstehe, was du meinst, selbstverständlich.
Wenn man nicht glücklich damit ist, natürlich, dann hört man auf oder macht man weniger oder was dann auch, absolut. Aber das gilt für alles ins Leben, ne? Wenn man etwas macht und man denkt, das fühle ich mich nicht so gut dazu,
ja,
dann macht man etwas anders.
Ja. Ich finde diesen Ansatz zu sagen, Sucht ist eine Verletzung, finde ich sehr gut. Und das bedarf natürlich dann auch der aktiven Mitarbeit dessen.
Absolut.
Und das ist ja, glaube ich, auch der Kern der Sache, ja, nicht zu sagen, guck mal, ich bin krank, ja, wie ich habe eine Grippe und jetzt mach mich gesund, sondern ich muss aktiv daran mitarbeiten, wie eben auch bei einem Bruch, dass ich danach in die Reha gehe und sehe, dass meine Muskeln wieder aufgebaut werden, muss ich bei der Sucht eben sehen, dass ich aktiv an einer Lösung möglicherweise der Probleme, die da unterliegen, interessiert bin. So.
Genau, weil die Lösung, niemand kann für einen Mensch die Sucht lösen. Kein Mensch, kein anderer Mensch kann das. Was wir tun können, sowohl in Theorie als in die praktische Umsetzung, ist die Weg zeigen, was man laufen kann und laufen muss, um wirklich weg von einer Sucht zu kommen.
Ja.
Aber die Lösung, und das ist, deswegen sage ich, es ist keine Krankheit, wenn ich eine Grippe habe oder ein Bein breche oder so, na, dann gehe ich ins Krankenhaus und bekomme Gips und weiß ich was, alles Medikamente, dann bin ich wieder befreit. Und das macht, dass ich das ganze Prozess ganz passiv sein kann und sage, oh Leute, ich habe mein Bein gebrochen, ja, bitte helft mich doch. Na?
Mhm.
Und das ist eine sehr luxuriöse Situation, weil da kommen alle Ärzte, oh, natürlich, oh, Medikamente, hopp, 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 Gips drauf und weiß ich was alles.
Mhm.
In Sucht geht das total anders, weil ich kann es mich nicht leisten, als Suchtige zu sagen, ich bin mal passiv und lass die Welt es mal lösen. Ich muss es umdrehen, die Welt muss mich helfen und ich muss vorwärts, wenn ich wirklich aktiv meine Sucht bestreiten will, um Sachen, wie Anki schon gesagt hat, loszulassen, zu akzeptieren, und nicht nur, was in viele theoretische Therapien passiert, zu verstehen, warum es gekommen ist. Aber es gibt noch einen sehr wichtigen Schritt dazu, zu wandern auf dem Weg, wo man sagt, und jetzt kann ich es wirklich umsetzen, sehr aktiv, und bestreite ich meine Verletzung. Und außerdem, das habe ich auch gespürt, bei vielen Menschen gibt das Bewusstsein, dass die Sucht eine Verletzung ist, viel mehr Hoffnung als eine Krankheit. Weil wenn ich eine Krankheit habe, wenn ich, weiß ich was, Malaria habe und so, und es gibt keine Medikamente, dann muss ich mein Leben lang an die Malaria leiden oder sterben. Wenn es eine Verletzung ist, da gibt es viel mehr Möglichkeiten. Kein Mensch muss sterben an eine nicht tödliche Verletzung. Ja, man muss etwas tun, aber man muss nicht an sterben.
Finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und nach 2 Jahren Podcast das erste Mal, dass ich diese Aussage höre. Und die finde ich sehr, sehr wertvoll, wirklich. Allein dafür hat sich das schon gelohnt, dass wir uns heute treffen.
Schön.
Und jetzt nochmal nachgefragt, viele Menschen, die jetzt in eine Klinik kommen, kann ich mir vorstellen, ja, ist wirklich eine offene Frage, kommen die nicht und sagen, guck mal, ich bin krank, mach mich heil. Das ist doch das Problem wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist auch die große Humor jeden Zeit, ne? Leute, jetzt bin ich hier, ich bin Patient, ihr müsst jetzt dran und fang mal an. Und das Erste, was Patienten dann auch lernen, ist, dass wir sagen, ach, so funktioniert es leider doch nicht, aber na, wir tun, was wir können, aber sie müssen auch, oder du, wir duzen immer unsere Patienten, du musst auch ein bisschen tun, ne? Nicht nur wir, weil wir können nur bis einen gewissen Punkt etwas tun und wenn es kein Two-Way-System ist, dann hört es auf, dann können wir das nur anbieten, aber du musst selber die Schritte nehmen, um wirklich aktiv anzufangen, ein neues Vertrag mit dir selber zu schließen, weil darüber geht es am Ende. Mhm. Wir arbeiten viel mit der Metapher im Theater, das heißt, jeder Mensch hat einen Regisseur und einen Spieler in sich, so wie im Theater, und wir haben das in uns. Und die zwei, die machen einen Vertrag zusammen. Wie gebe ich Form an mein Stück? Wie läuft mein Stück? Wie kann ich mich glücklich und stabil und zufrieden fühlen in mein Stück? Was brauche ich dafür? Und der Regisseur bedenkt es und der Spieler führt es auf. Aber was Menschen oft nicht realisieren, der Spieler in allen Menschen ist so doof wie ein Tür. Das heißt, es ist ein Diva. Der liebt Melodrama. Ne? Es ist schwierig, ich kann das alles nicht. Wie muss ich das machen? Und so. Spieler sind Vollidioten, wirklich. Ist auch nicht schlimm, das ist ihre Funktion. Die stehen immer auf die Bühne in voller Situation. Der Regisseur, jeder Mensch, ist ein Eiskalter, der fühlt überhaupt nichts. Der hat nur eine Frage, wie läuft mein Drehbuch? Und wenn der Spieler sich nicht dran hält, das ist ganz interessant, zum Beispiel bei Menschen, welche Gewicht abnehmen wollen, na? Und die sagen dann, heute nehme ich mal keinen Keks. Und dann sagt der Spieler, boah, ja, ich habe gestern doch auch nicht so viel gegessen. Nein, Keks könnte ich doch essen. Und da fängt die Scheiße an. Na?
Ja.
Und dann ist es der Job von der Regisseur zu sagen, nein, das machen wir nicht. Und wie stark kann man diesen Regisseur entwickeln, damit er immer eine Bremse auf den Spieler legt, welche immer, der Spieler folgt immer seine Impulse.
Ja.
Also den Spieler braucht man nicht, um eine Sucht zu lösen.
Toller Ansatz. Wirklich toller Ansatz. Anke, jetzt an dich die Frage, wenn die Leute kommen und ihr denen das so beibringt oder beigebracht habt, ja, ich bleibe jetzt mal in der Gegenwartsform, denen sagt, hey, ihr müsst selber aktiv werden. Sind alle dazu bereit, aktiv zu werden?
Nee, ne? Nicht alle. Nicht alle. Aber das ist die Wahl, die sie machen. Wenn sie nicht machen, können sie besser gehen. Mhm. Also man muss das, wie Shang sagt, einen Vertrag mit sich selber haben, ein Commitment. Wenn man das nicht tut, dann in der Klinik haben wir das oft gesehen, dass sie erstmal eingewiesen werden durch einen Hausarzt oder einen Psychiater. Dann ist die Frage, kommen die, weil die es wirklich möchten oder weil der Körper so abgerockt ist, dass sie müssen? Ja, das kann sein. Wenn sie nicht möchten, hat es keinen Zweck.
Ja, das ist wahrscheinlich oft so. Entschuldigung?
Nein, ich habe mal, nicht einmal, ich habe manchmal gesagt, du entscheidest, ob du trinkst oder konsumierst. Du entscheidest, nicht wir. Du darfst trinken, du entscheidest nur, ob du es machst.
Ja.
Und das erleichtert viele Leute, dass sie selber sagen, okay, ich habe die Wahl. Und wenn man weiß, ich habe eine Wahl, dann kann man auch sagen, was möchte ich wirklich? Und damit können wir Menschen sehr gut begleiten, um zu sagen, was möchtest du? Und wie kannst du das machen in die Praxis? Mhm. Also das Methode von Shang, mit der Metapher von das Theater, ich gehe das mehr oder weniger auf die gleiche Weise an. Nur ich bin Acceptance and Commitment Therapeut auch, ACT, weiß nicht, ob du das kennst. Akzeptanz und Commitment heißt das in Deutsch, glaube ich.
Okay.
Und da geht es eigentlich auf die gleiche Weise. Wie gehst du mit deinen Gedanken um? Der Regisseur sagt, nein, du magst es nicht. Der Spieler sagt, aber ich möchte so gern. Mhm. Die Balance zwischen deine Gefühle und deine Gedanken, um die wieder richtig zu bekommen. Mehr oder weniger gebe ich Paartherapie zwischen deinem Verstand und deinem Gefühl.
Ich kann mir vorstellen, wenn man einem Patienten die Wahl lässt, also trink oder trink nicht, du entscheidest, dass man ihm auch so ein bisschen die Würde lässt oder wieder zurückgibt dann. Ne? Genau. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand erwachsen ist, mit 50 in die Klinik kommt und man sagt so, du musst jetzt aufhören, dass der denkt, hey, Moment mal, ich bin doch kein kleines Baby hier. Ich bin der Chef, ja, ich entscheide das.
Genau, und so werden die auch behandelt oft in Kliniken. Ich habe in verschiedenen Kliniken gearbeitet und ganz oft ist es so, dass die Patienten Kommandos bekommen sozusagen, Aufträge bekommen. Und das macht jemand auch klein. Also wenn du sagst, hey, was kannst du, was möchtest du? Und wir zeigen den Weg, dann kann der Patient selber entscheiden, gehe ich den Weg oder nicht. Wenn er nicht möchte, ist das sein Wahl.
Ja.
Ja oder sie. Man soll die Wahl immer haben. Aber ich glaube, wenn man zeigen kann, dass, dass wenn das Leben noch Würde hat, dass man nach Werte leben kann, dann kommt so langsam das Bewusstsein, okay, vielleicht ist es doch gut, um etwas zu ändern, um etwas anders zu tun. Etwas, was funktioniert. Also ja. Trinken, konsumieren bleiben funktioniert letztendlich nicht. Trinkt nur, wird nur schlimmer.
Ja, naja, genau.
Das weiß man auch. Und wie gern man auch möchte, aber das wird immer schlimmer. Man trinkt immer mehr oder konsumiert andere Drogen mehr. Es wird nicht weniger.
Ja, 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 genau. Das ist auch meine Erkenntnis durch meine vielen Gespräche. Ja, also bei Menschen, die ein Thema mit Alkohol haben, gibt es eigentlich nur ganz oder gar nicht. Ja, und die bessere Wahl ist natürlich dann immer gar nicht, weil es einfacher ist für jemanden gar nichts zu trinken, als zu versuchen, wenig zu trinken. Und wie du sagst, ich habe auch mal eine Umfrage gemacht. Ja, also 96%, glaube ich, haben gesagt, das funktioniert nicht. Kontrolliertes Trinken. Für jemanden, der ein Thema damit hat, ja, sehr viele Leute haben ja kein Thema damit, die können das. Die machen sich aber auch keine Gedanken darüber. Und bei den anderen funktioniert es eben gar nicht. Das ist ausgeschlossen. Hört ihr denn eigentlich, wenn die Patienten aus der Klinik rauskommen, kriegt ihr später mal mit, was aus denen geworden ist? Oder sind die dann vom Bildschirm komplett?
Ja, vielen halten noch Kontakt, ne? Und ich habe zum Beispiel, bin noch in Kontakt mit über 50 Patienten von der Klinik, wo ich gearbeitet habe. Eine mehr, andere weniger. Und dann hat man doch schon ein bisschen ein Bild, was da so links und rechts passiert, ne? Ja.
Toll. Und das sind dann aber die 50, die auch an sich weiterarbeiten wollen, sicherlich, ne? Und die anderen dann ja eher nicht, ne?
Es sind auch Leute, die dann sagen, die dann ganz offen sagen können, hey, ich habe einen Rückfall gehabt oder einen Vorfall gehabt. Ich möchte wieder auf die Beine, kannst du mir helfen? Und wir haben da kein Urteil über.
Ja.
Es ist nicht so, oh, schlecht, das darf nicht. Nein, das ist passiert, Punkt. Wie gehst du jetzt weiter?
Ja.
Und wenn da so die Fingerzeigung kommt, von das, oh, das war schlecht, das hast du nicht gut gemacht, dann sind sie in no time wieder zurück in eine Klinik. Und die gehen von Klinik nach Klinik nach Klinik.
Ja.
Und kommen nicht weiter.
Also mit dem Vorwurf kommt die Scham und mit der Scham kommt der Rückfall wahrscheinlich dann, ne?
Ja. Wenn du nach die Essenz guckst, warum haben Leute eine Verletzung? Das hat oft zu tun mit, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, ich gehöre nicht dazu.
Ja.
So kann ich das tausende Beispiele nennen. Und wenn wir dann Finger zeigen, dann pieksen wir genau wieder auf diese Wunde. Weil die wissen das schon.
Ja, ja, das, ja, genau. Also sie fühlen sich schlecht und dann sagt man im Grunde genommen mit dem Finger zeigt, ja, du bist auch schlecht. Ja, weil du was Schlechtes getan hast, bist du schlecht.
Ja.
Wow.
Ja. Außerdem gibt die Unterschied in gut und schlecht einen sehr großen Ballast auf das Ganze.
Ja.
Nichts ins Leben ist gut oder schlecht. Es geht nie um, wie beurteile ich, was ich tue. Es geht um die Konsequenzen. Das heißt, ich kann immer entscheiden, ob ich in einen Rückfall gehe, aber kann ich mich auch realisieren, was die Konsequenzen wieder sind. Es gibt natürlich auch viele ziemlich dramatische Fälle von Menschen, welche ihre Beziehung verlieren oder keinen Kontakt mit Kindern haben oder Eltern haben oder was dann auch, wegen diesen Sucht. Und dann kann man sich fragen, ist es mich das wert, dass ich in einen Rückfall komme oder wieder anfange zu konsumieren und dafür die Preis bezahle, dass, naja, ich meinen Job verliere, meine Familie verliere und so weiter und so fort. Und wenn man das in gut und schlecht setzt, dann gibt man sich selber als Therapeut auch schon eine gewisse Superiorität. Ne? Ich weiß, was gut und schlecht ist. Das ist komplette Scheiße. Niemand weiß, was gut und schlecht ist.
Ja.
Und erstmal die Realisation fängt an, dass bei die anderen, bei der Suchtige, der Regisseur wirklich anfängt nachzudenken. Ich habe die Freiheit, alles zu tun und zu lassen. Wirklich alles. Es gibt kein Gut oder Schlecht. Es gibt Konsequenzen. Und wie gehe ich um mit den Konsequenzen? Und wenn man die Freiheit hat, hat man nicht die Ballast, ich bin nicht gut genug, ist gut und schlecht, ist nur, ist einfach langweilig. Es geht um, was sind die Folgen von was ich tue und gefallen mir die Folgen. Und dann wird man auch ruhig in das Denken darüber, weil dann geht die ganze Last von, ja, es ist nicht gut, was ich tue, ich sollte das nicht tun, ich muss mich schämen und so. Das ist alles kompletter Unsinn. Und wenn man davon frei ist, fängt man wirklich an, erwachsen nachzudenken über, hey, was mache ich mit meinem Leben? Und wo will ich, dass es hingeht? Und was brauche ich dafür?
Weil was jetzt passiert, was du sagst, man soll es angucken eigentlich, das Problem. Was Leute tun, ist es vermeiden. Sie vermeiden es durch den Konsum. Sie vermeiden zu gucken nach die Folge von die Wahl. Vermeiden ist Leiden.
Ja.
Ja, kurzfristig ist das sehr hilfreich, aber auf der Dauer kommt es wie ein Bumerang auf dich zurück.
Ja, genau. Anki, du hast eben gesagt, es gibt Vorfall und Rückfall. Kannst du bitte nochmal für die Hörerinnen und Hörer unterscheiden, die beiden Begrifflichkeiten? Was ist ein Vorfall und was ist ein Rückfall?
Okay, ich bin kein Wissenschaftler oder Mediziner.
Ganz in einfachen Worten.
Aus meiner Sicht ist ein Vorfall kurzen Konsum wieder. Oder ein, zwei, drei Tagen vielleicht. Ja. Ein Rückfall ist richtig wieder in dieser alten Schleife zu sein, von täglich den ganzen Tag oder konditioniert nur abends dauernd zu trinken.
Ich hatte jetzt gerade, ich habe eine Facebook-Gruppe mit über 1000 Mitgliedern und da hatten wir gerade das Thema, es hat jemand Alkohol getrunken und sagt, ach guck mal hier, ich habe jetzt so und so viele Tage nicht getrunken, minus ein, weil er einen Tag was getrunken hat. Und da war die Diskussion, ist das jetzt ein Rückfall, weil er freiwillig getrunken hat oder ist das ein Vorfall und sollte man zum Beispiel diesen Zähler auf Null setzen oder nicht auf Null setzen? Wie ist da deine Einstellung?
Formal soll die auf Null gestellt werden. Ich finde das Blödsinn, weil ich denke, der eine Tag, der eine Vorfall, du hast neu die Wahl getroffen, um nicht weiter zu konsumieren. Also nur Chapeau dafür.
Ja.
Es ist nur okay.
Also, nach deiner Ansicht wäre es dann zurückzusetzen, dieser Zähler, wenn es jetzt über mehrere Tage läuft und...
Ich bin sowieso, ja, ich verstehe, dass Leute das gerne auf so einen Zähler machen, aber damit konfrontierst du dich auch jeden Tag mit deiner Vergangenheit, mit Konsum. Also du machst es bewusst in dein Gehirn. Ah ja, heute habe ich so viele Tage nicht getrunken. Dann geht es wieder über Alkohol.
Ja. Also
wenn man nicht zählt, ich verstehe das, weil es gibt auch ein gutes Gefühl. Ich habe es geschafft. Dieses Erfolgserlebnis ist natürlich auch sehr gut. Aber der eine Tag, um dann 100 Tage verloren gegangen zu lassen, weiß ich nicht. Wenn man ein Diät folgt und dann 3 Monate das Diät gut macht und dann einen Tag doch ein Bonbon nimmt oder ein doch ist man dann, ja. Aus meiner Sicht, aber das ist persönlich.
Ja, gutes Beispiel, ja. Genau, es geht ja hier auch nur um Meinung und nicht um wissenschaftliche Fakten, ja, die ja auch nicht immer absolut sind. Wie siehst du das, Cheng?
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass die ganze Zählerei, es ist ein bisschen wie die Steigung von dem Mount Everest. Ne? Ich habe schon wieder einen Tag und wieder einen Tag und wieder einen Tag. Es würde mir todesmüde machen, jeden Tag mal zu zählen, boah, ich lebe wieder einen Tag, mit oder ohne. Am Ende geht es um eine wirklich fundamentale Entscheidung. Und die Entscheidung hat nichts mit Sucht zu tun. Also Sucht ist nur langweilig. Ne? Konsumieren oder nicht konsumieren. Ich muss auch nicht jeden Tag aufschreiben, ich habe heute 4000 Mal eingeatmet und 4000 einmal ausgeatmet. Oh, ich habe einmal vergessen. Muss ich jetzt ab neu anfangen? Das ist einfach das Blödsinn. Ne? Wirklich. Ja, hör damit auf. Es geht um eine Entscheidung zu sagen, ab jetzt bin ich Regisseur von meinem Leben und da gehört eine andere Umstände dazu. Ja. Und es ist viel interessanter, dir zu fragen, was habe ich überhaupt für Schritte gemacht heute, das Leben, was ich mir für Augen habe, Form zu geben. Und ja, da kann zugehören. Ich habe nicht konsumiert, aber das kommt immer am letzten der Reihe, das ist langweilig. Aber ich habe zum Beispiel wieder mit meinen Kindern Kontakt oder ich versuche das oder ich suche wieder einen Job oder Nenn es mal. Jeder hat so seine Wünsche ins Leben, gerade bei Schwersuchtigen, welche schon viel kaputt gemacht haben in ihr Leben, Sachen wieder aufzubauen, zu restaurieren und so weiter. Das sind die echt interessanten Fragen. Und wenn man jeden Tag sagen muss, boah, ich habe wieder einen Tag geschafft, nicht zu konsumieren, hallo, der Mount Everest wird immer höher sein.
Ja, also ich muss sagen, ich habe auch so einen Zähler und ich habe, als ich den gestartet habe, war ich sehr stolz und jetzt bin ich bei 1000, weiß ich nicht, 100 Tagen, keine Ahnung. Und da bin ich sehr stolz drauf und ich freue mich immer drüber. Ich gucke da nicht oft rein und ich mache mir da auch nicht jeden Tag einen Kopf drum. Ja, ich beschäftige mich mit Alkohol, weil ich meinen Podcast habe, sonst wäre das für mich kein Thema mehr. Aber für mich und auch für viele andere, die ich kenne, ist es eine Motivation und einfach ein Stück weit auch stolz zu sagen, guck mal, ich habe jetzt 2 Jahre, 2,5 Jahre, trinke ich jetzt nichts mehr. Und für mich ist es so und für viele andere auch, diese Zahl bringt die Erinnerung, guck mal, jetzt vor 2,5 Jahren stand ich da, heute stehe ich hier. Und was hat sich in der Zeit verändert? Und das, darum geht es auch in meinem Podcast immer, dieses, was hatte ich früher für ein Leben mit Alkohol und was habe ich heute für ein Leben ohne Alkohol? Und dann kommen natürlich diese Dinge, die du sagst, ja, Kontakt zur Familie, Job, Wohnung und was ganz oft eben der Fall ist, Konsequenzen ziehen. Zum Beispiel zu sagen, so, ich kündige meinen Job und ich mache was anderes, ja, was, wozu ich früher nie die Kraft hatte, weil ich, hat mich nicht interessiert oder ich habe gedacht, ich schaffe es nicht. Heute weiß ich, ich bin stark und ich kann das, ja, und ich kann auch nüchtern mit den Konsequenzen dann leben. Das ist das, was du sagtest, ja, also man kann alles machen im Leben, man muss nur mit den Konsequenzen leben.
Absolut. Und viele Menschen machen keine großen Entscheidungen, obwohl sie das eigentlich möchten oder brauchen, weil sie echt in die Überlebensmodus sind. Ne? Ich muss überleben in meinem Job, ich muss überleben in meiner Situation, wo ich immer sage, Überleben hat keinen Zweck, weil wir sterben alle. Also was muss auf dein Grab stehen? Der hat überlebt. Ne? Ich meine, hallo, darüber reden wir. Es geht nicht um Überleben, es geht um Leben. Ja. Leben hat nichts mit Überleben zu tun. Es hat zu tun mit wirklich dein Stück so zu gestalten, dass du jeden Morgen froh aufstehst und denkst, ach, wieder einen neuen Tag. So, jetzt geht es wieder los. Das ist Lebensfreude und das ist, was man eigentlich sucht. Und ob man dann 80 Jahre alt wird oder 40, ist eigentlich voll uninteressant. Wir sterben alle.
Das stimmt, ja. Es gibt ein schönes Buch, das habe ich auch schon oft erzählt, die Mäusestrategie für Manager. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da geht's, das ist so eine Metapher. Es ist ein ganz dünnes Buch. Da geht's eben um zwei Mäuse, die in einem Labyrinth sind. Und die eine Maus frisst den Käse, der da ist, und die andere Maus sucht immer nach anderen Wegen und nach anderem Käse. Und die Essenz ist im Grunde genommen, du kannst alles machen, was du willst in deinem Leben. Ja. Du musst aber, das ist eins zu eins das, was du gesagt hast, du musst mit den Konsequenzen leben können. Das beschreibt dieses Buch so wunderschön. Mein damaliger Arbeitgeber bei UBS, der hat allen Mitarbeitern dieses Buch geschenkt und hat gesagt, hey, ihr seid frei, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ja, ihr könnt faul sein, ihr könnt fleißig sein. Ja, ihr könnt eure Frau schlagen oder eure Kinder oder ihr könnt Sport machen. Ihr könnt alles machen, aber ihr müsst halt wissen, dass ihr Konsequenzen tragt und wenn ihr damit fein seid mit den Konsequenzen, dann ist alles gut. Denn es ist eure Entscheidung. Das ist eins zu eins das, was ihr gesagt habt. Und das ist wirklich mein Tipp. Mäusestrategie für Manager, kleines Taschenbuch, trifft es eins zu eins.
Schön, ja, schön. Ja, schöne Metapher. Und das ist natürlich auch so, ne? In 200 Jahren wird niemand uns noch erinnern, so wie wir hier jetzt sitzen. Die ganze Welt wird sich total geändert haben. Wenn man von das Universum nach die Erde schaut, es gibt so ein schönes Foto, glaube ich, von der Voyager, welche die Erde mal fotografiert hat auf 1 Milliard Kilometer. Und dann denkt man wirklich, was stellt das doch alles vor? Ne? Ja. Wir nehmen uns so ernsthaft. Und warum? Wir sind nur ein Spiegel in ein Spiegel in ein enormes Universum. Und das Schönste ist, niemand weiß, warum wir hier sind. Kein Mensch weiß, wie er leben muss, weil wir haben keine Ahnung, warum. Also wir improvisieren uns alle durch diesem Stück. Das Schöne ist, wenn ich mit Menschen arbeite, dann lade ich sie auch auf die Bühne ein, sage ich, mach mal etwas. Und dann sage ich, ich kann doch nicht improvisieren. Und dann sage ich, Mensch, du machst doch 24 Stunden pro Tag nichts anderes als improvisieren. Ich wusste heute Morgen auch nicht, dass ich jetzt diesen Text ausspreche. Ne?
Ja, das ist
voll erstaunt, ja.
Ja. Aber ich finde, dass diese Erkenntnis, dass wir eigentlich immer nur improvisieren, ist schön und irgendwie auch erfrischend, so befreiend, ne? Oder?
Ja, weil wir möchten das nicht. Wir möchten nicht, dass die Welt uns so sieht. Wir präsentieren uns alle gerne als ein komplettes Produkt. Ne? Ich bin sowieso, mache das und das, alles ist in Ordnung. Das ist, wo sehr viele Menschen sehr viel Energie stecken, damit die Welt mal denkt, oh, bei dem ist alles in Ordnung. Idioten geht nicht. Ne?
Das hat auch viel mit Kontrolle zu tun. Ne? Man möchte Kontrolle über alles haben. Und Kontrolle ist ein Synonym für Angst.
Ja.
Wenn man keine Kontrolle hat, dann, oh je, was passiert dann? Ich sage immer, das Schlimmste, was kann passieren, wenn du in Regen laufst, ohne einen Regenschirm, was ist dann das Schlimmste, was kann passieren?
Ja, du wirst ein bisschen nass, ne?
Ja. Also unsere Gedanken machen uns dann ein bisschen, wie sagt man, irre.
Ja.
Und dann ein ganzes Szenario zu machen, und das weißt du auch als Hypnotherapeut, das, was auf das Unterbewusste gespeichert ist, das hat dann wieder Einfluss. Und das hat auch mit früheren Ängsten zu tun. Und wir hören dann zu auf unseren Verstand. Unser Verstand redet dann, oh Mensch, was jetzt, was soll ich tun? Und versucht dann ein Verfahren zu entwickeln, wie man Kontrolle behalten kann. Wir haben keine Kontrolle. Kontrolle ist eine Illusion.
Ja. Anki, meinst du denn, dass die, also diese, ich nenne es jetzt mal eine These, ja, dass wir eigentlich immer nur improvisieren, das finde ich so schön, ja. Dass das der Schlüssel zum Glück sein kann, diese Erkenntnis?
Ja, natürlich. Ja, wenn man das weiß, wenn man dann auch den Mut hat, um das als Improvisation zu sehen, dass es auch so ist, und damit die Kontrolle loslässt, sozusagen, dann bekommt man viel mehr Griff auf das Leben.
Ja, das bedingt aber auch, dass, wenn ich improvisiere, dass ich natürlich Fehler mache, ja, wenn ich weiß, was passiert, denn, also wenn ich jetzt, ich bleibe jetzt mal bei dem Schauspieler, ja, wenn der genau seinen Text kennt und weiß, wie er wo, wann zu stehen und zu gucken hat, ist er sicher, aber wenn er improvisiert, dann stolpert er, dann stottert er.
Ja, und hör mal, keinen Fehler zu machen, so stelle ich mich die Hölle vor, ne? Wo alles perfekt ist, wo keine Fehler sind, keine Probleme, da stirbt man vor Langeweile, und wir sind gemacht, um Fehler zu machen. Das ist, das ist unsere Kraft. Unsere Fehler sind die Basis für das, was wir lernen. Die größten Erfindungen von der Menschheit sind aus Fehlern entstanden. Lass uns das nicht vergessen. Das heißt, Fehler gehören dazu. Und die echte Ordnung ist die Umarmung von dem Chaos. Und Menschen denken sehr oft umgekehrt. Ne? Die Bestreitung von Chaos ist Ordnung. Nein, zu viel Ordnung. Mit Ordnung baut man sich ein Gefängnis.
Ein Gefängnis.
Und wenn ich mal, sehr bequemes Gefängnis zwar, trotzdem ein Gefängnis. Und Freiheit ist wirklich die Kraft von alles, was in dein Leben dich umringt, zu sagen, ja, das nehme ich an oder das nehme ich nicht an. Und ja, Fehler gehören dazu, aber was du sagst, man hat Angst, Fehler zu machen, das hat zu tun mit dem Selbstwert. Ich drehe das immer um und sage, Leute, ihr darf froh sein, dass ich hier bin, und ihr habt meine Fehler mal zu akzeptieren, tue ich selber auch, weil es ist ein Basis von was wir lernen können.
Ja. Aber jetzt mal ein Beispiel. Ihr seid ja beide erfolgreiche Geschäftsleute, ihr sag mal, ihr coacht Manager, ist das richtig?
CEOs, Führungskräfte.
Ja, so, jetzt bin ich CEO, ich komme zu euch und sage, managt mich. Und ihr macht da, einer von euch macht einen entscheidenden Fehler. Also stellt einen falschen Kontakt her oder macht irgendwie Bockmist. Und ich als CEO sage, ey, Moment mal, jetzt hast du aber echt Scheiße gebaut. Das hat mir jetzt wirklich geschadet. Und du sagst, naja, ich habe halt improvisiert und so ist das Leben.
Ja, das ist dann doch ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, wenn man in einem professionellen Bereich ist, dann hat man eine Prätenz. Ne? Der Schauspieler, wenn er auf das Stück kommt und sagt, ich spiele jetzt ein Stück, hat eine Prätenz. Und die Prätenz ist, ich habe meine Probe gelernt, ich weiß, was ich tue, und das Stück ist da. Dann können kleine Fehler immer noch passieren, aber nie so groß, dass man sagt, oh, das ganze Stück ist ein Fehler. Ne? Und das geht natürlich für uns auch. Das heißt, ja, jeder macht ins Leben Fehler, wir auch. Aber die Kunst ist, die Fehler auch mal zu benennen oder ganz einfach zu sagen, die Fehler ist da, lebt damit. Ich arbeite manchmal mit Leuten, die sind so langweilig und dann sage ich nach einer Weile, mein Gott, du bist so langweilig und du hast einen hässlichen Kopf, wie kannst du überhaupt leben? Ne? Und da sind Leute beleidigt. Und dann sage ich, ja, hallo, das ist nicht mein Fehler, dass du langweilig bist. Und ja, dann fangen sie erstmal echt nachzudenken, weil da geht es um, ich mache das natürlich auch ein bisschen übertrieben und extrem, trotzdem fangen die an zu denken, hey, wenn er das so sagt, auch halb wie ein Witz, vielleicht gilt es auch für anderen so. Und warum ist das so? Und da fangen sie an, sich selber zu untersuchen. Und das ist am Ende, was man will. Dass man auch wirklich in den Spiegel schaut und sagt, wer bin ich eigentlich? Und warum bin ich so ängstlich, dass ich alles so langweilig erzählen muss, dass die Leute um mich her in 5 Minuten in Schlaf fallen?
Na? Ja, ja, verstehe. Okay, also meine Frage beantwortest du damit, ja, Fehler passieren, aber im professionellen Bereich sollten sie eben nicht überhand nehmen und so.
Natürlich.
Okay, verstehe. Ja, okay.
Natürlich. Wenn ich für eine Herzoperation in ein Krankenhaus gehe, dann hoffe ich auch nicht, dass die Chirurg sagt, so, lass mir mal irgendwo anfangen. Wenn es schief geht, geht es schief. Ne? Nein, hier muss ein bisschen professionell sein.
Okay, ne? Verstehe ich. Das ist gut. Ja, es war mir aber wichtig, das nochmal zu unterscheiden zwischen also einfach nur durchs Leben tapsen und ja, eben im professionellen Bereich.
Ja, in alle andere Fälle, wo man nicht arbeitet oder wo man nicht, sag mal, die Prätenz hat, da geht es los. Ich meine, wenn wir alle in unserer Privatzeit sind, können wir auch wirklich, dann fühlen wir auch die Freiheit, ich kann da tun, was ich will. Wir machen da auch viele Sachen und wir machen da natürlich auch Fehler. Und wie jünger Leute sind, wie mehr Fehler sie machen, das ist auch ganz gesund. Die lernen davon, dann wird man älter. Ja. Und auf einen Moment hat man so viel Erfahrung, dass man sagt, nur die meisten Fehler sehe ich schon, bevor sie um die Ecke sind, sozusagen. Ja. So geht das. Und das Prozess machen wir alle mit. Und das muss auch, das ist gesund.
Man lernt von den Fehlern. Hm?
Ja.
Ja. Guck mal, wenn du einen Führerschein holst, wenn du auf die Fahrschule bist, dann lernst du jedes Mal etwas Neues. Und das geht nicht immer ganz gut, da macht man ganz viele Fehler. Wenn man einen Führerschein hat, denkt man, oh, jetzt kann ich fahren. Und die Wirklichkeit ist, dass man nicht fahren kann. Man lernt während des Lebens.
Ja. Ja.
Und dann noch, wenn man, ich fahre schon, ich weiß nicht wie lange, über 40 Jahre, also noch kann ich Fehler machen, aber ich erniedrige mich selber dann nicht mit. Ich dachte, okay, das war ein Fehler, war nicht klug, aber... Ja. Es geht um das Urteil über dich selber auch oder was andere vielleicht tun, um das nicht seriös zu nehmen.
Ja, meine Erfahrung ist, dass Menschen, die diesen Perfektionismus ins Leben zu tragen, dass die es besonders schwer haben. Ne? Die eben sagen, okay, ich will nicht improvisieren, sondern ich muss immer meine Rolle perfekt beherrschen. Das erlebe ich ganz oft. Und das ist auch in der Regel irgendwie aus dem Elternhaus mitgebrachtes Leid. Ich glaube, den Leuten geht es schlechter, weil sie eben versuchen, immer alles richtig zu machen. Ist das auch so eine Erkenntnis, die ihr gemacht habt?
Ja, ne? Ja, natürlich, weil so eine Last kann man nicht tragen. Ne? Wenn ich von mir selber fordern muss, dass ich jeden Tag alles perfekt machen muss, dann habe ich kein Leben. Dann ist es, dann geht es nur um Überleben und dann kann meine Seele nicht atmen, sozusagen. Ich sage immer zu solchen Leuten, bedenk dich mal, was die größte Leistung in deinem Leben ist. Und dann sagen die zum Beispiel, meine Karriere oder meine Kinder oder meine Frau oder was auch. Und dann sage ich, nein, deine größte Leistung ist, bevor du geboren warst, hast du einen Schwimmmarathon gewonnen mit 30 Millionen Konkurrenten. Das ist eine Leistung. Ja? Und da fangen sie wirklich an nachzudenken, wie relativ und absolut ist alles und warum muss ich perfekt sein? Ich bin schon perfekt, weil ich habe das Einzige, was ich tun muss, um meine Existenz hier zu beweisen, schon erledigt. Ich bin hier.
Ja.
Wo 30 Millionen anderen dieselbe Hoffnung hatten und das ist eine große Tragödie, weil die haben von, da hat man nichts mehr von gehört. Ich habe mich noch mal umgedreht, ja, bevor ich reingegangen bin. Ich dachte, schon Leute, bis nie wiedersehen. Ich habe von denen alle nichts mehr gehört. Na? Und das gilt für jeden Mensch, welcher hier rumläuft. Die ist das Resultat, nicht nur von Glück und Zufall, dafür hat man auch etwas tun müssen und die Triumph sollte reichen. Ja. Aber was sagen wir Menschen? Nö, reicht überhaupt nicht. Ich muss noch so viel. Ich muss perfekt sein, muss eine Karriere machen, muss ein zweites Auto kaufen. Ich muss. Es ist kompletter Unsinn. Man muss nichts. Man ist schon hier. Das, was man muss, hat man schon gemacht. Und viele Menschen vergessen zu genießen von dem gratis Urlaub, was man hier bekommen hat. Weil der Hauptpreis ist ein lebenslanger Urlaub auf der Erde. Und was sagen Leute? Nee, kein Urlaub. Nee, ich muss viel machen. Fangen die Probleme an. Ja. Das ist so schade. Warum? Was gewinnt man damit? Dass andere Leute sagen, der macht alles perfekt. Ja, hallo. So geht es nie.
Ja.
Also die meisten Leute haben ein sehr strenges Verstand. Das ist, was du sagst. Sie haben eigene Regeln. Ich muss, weil Michael das so sagt. Aber du musst nichts. Du möchtest etwas. Du willst das. Ja. Aber wenn man sagt, ich muss arbeiten und wegen was dann auch. Nein, du musst nicht arbeiten, du möchtest das. Du hast einen Vertrag unterschrieben, du möchtest die Arbeit machen. Du möchtest Geld verdienen, um in ein bestimmtes Komfort zu leben.
Ja.
Du musst nichts. Du musst auch nicht vor rotem Ampel Stopp halten. Das möchtest du gern, sonst baust du einen Unfall oder bekommst du einen Knöllchen. Du musst es nicht. Und die Strengheit in deinem Verstand, die macht es so schwer für uns.
Ja. Und das Schöne ist, was ich oft erlebe, dass wenn es gelingt, den Menschen klarzumachen, dass dieser vermeintliche Perfektionismus überflüssig ist und sie eben, was ihr beide sagt, frei, dass man frei ist in der Entscheidung, das befreit die Menschen so sehr, ja, dass sie sagen, okay, dann schreiben die mir und sagen so, ich war gestern Abend bei meinem Mann, ja, und habe dem mal die Meinung gegeigt und habe ihm gesagt, so, es gibt halt nicht um 19.35 Uhr das Essen, sondern mach's dir selber. Ja. Mach dir selber das Essen. Ja. Oder dem Kind auch mal zu sagen, okay, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, ja, dann gehst du halt ohne Hausaufgaben in die Schule. Sieh zu. Ja. Das macht die Leute so frei und lässt sie mal das erste Mal richtig durchatmen. Und das ist so schön, das zu erleben. Ne?
Ja, wir nennen das Sauerstoff für die Seele. Ne? Weil die Seele muss auch atmen und das vergessen wir immer.
Ja.
Und die Freiheit, einfach locker zu sein ins Leben und auch in eine Gleichmäßigkeit zu akzeptieren, ja, es ist nicht immer schön, das gehört auch zum Leben. Mhm. Es geht mal nicht gut, es gibt mal Gegenschläge, wo man sagt, oh, boah, wie muss ich das, gehört alles dazu. Na, aber das heißt noch nicht, dass man da in einen Kampf gehen muss und sagen muss, ich muss mal sagen, dass so etwas nie wieder passiert. Nein, es wird wieder passieren, weil die Chaos von das Leben selber, das wissen wir alle, wir sind, wo wir jetzt alle sind, das hatten wir 20 Jahre her nicht vorsehen können. Ja. Also das Leben selber führt uns nach gewisse Orte und Positionen und was dann auch. Und das ist auch schön. Das heißt, es ist ein Abenteuer.
Ja. Was ich vorhin zu Anke gesagt habe, ja, das Leben ist bunt. Und das hat Anke gesagt, ja, das ist auch schön so, ja. Und bunt heißt ja nicht immer schön. Also das Leben muss nicht immer schön sein. Es ist eben schön, dass es bunt ist und Veränderung mit sich bringt. Und jede Veränderung hat am Ende auch was für sich.
Ja, ich sage auch immer, wenn man auf die man kann ein Foto kaufen, ne, von der Aussicht von dem Mount Everest. Und das ist schön. Ne? Dann sieht man so umher, da kann man auf die Mauer hängen und sagen, boah, es ist schön. Aber erst wenn man wirklich die Mount Everest geklommen hat und alle Schwierigkeiten unterwegs erlebt hat, fast Tod, Frieren und weiß ich was alles, dann erst kann man wirklich appreciieren, was das Aussicht bedeutet und die Triumph, was man hat. Und das ist natürlich auch ins Leben so. Ne? Man kann Glück erstmal sehr viel mehr schätzen, weil man großes Unglück erlebt hat. Und jemand, welcher nie Unglück erlebt hat, ach ja, die lebt auch alles gut und so und hat keine Ahnung, wie wertvoll sein Glück ist. Aber Leute, welche wirklich ins Tal vom Leben gewesen sind, die schätzen die Top so wie kein anderer, weil die wissen, wie es auch anders sein kann. Und ich glaube wirklich, das ist die Wert von Gegenschlagen. Man wächst dafür und fängt an zu realisieren, wie viel Glück man haben kann und wie schön es ist, das auch wirklich genießen zu können, statt es einfach mal zu leben, ja, okay, na, das ist dann so. Nein, es ist nie mal so. Ja? Und so wie Anke sagt, das Leben ist bunt, na, das ist die Buntheit vom Leben und lass uns das doch einfach genießen, statt zu sagen, ich muss perfekt sein, mein Gott, nochmal.
Also ich sage immer, eine Medaille hat zwei Seiten, ne? Das weiß jeder, das ist natürlich nichts Neues. Wenn du die Medaille bist und du hast eine gute Seite und eine weniger schöne Seite aus deiner Sicht, dann guckst du dann, die meisten Leute gucken dann immer auf die weniger schöne Seite und sind so unzufrieden mit das, was nicht gut verläuft in deren Augen, dass sie am liebsten den Medaille wegschmeißen möchte. Und dann schmeißen sie auch die gute Seite weg.
Ja.
Warum? Hm. Lern davon und guck nach, was gut geht.
Ja.
Sind wir alle Roboter, das ist doch langweilig.
Ja. Ja, das ist auch ein Thema, das ich oft erlebe. Menschen, die kommen und ich sage jetzt mal, schöne Menschen und dann sagen die, guck mal, ich habe eine schiefe Nase. Ja. Und dann gucken die nicht auf ihre schönen Haare, ihre, was weiß ich, schönen Hände oder so, sondern sehen nur die schiefe Nase. Ja, das ist, und das ist im Leben oft so, ja. Vieles ist schön und ich bin da ganz bei dir, Anki, wird immer der Fokus darauf gelegt, auf das, was denn nicht so schön ist. Und da geht die Energie dann leider hin, ne?
Es sind auch die Sachen, welche wir überhaupt nicht mehr spüren. Ne? Man braucht nur die Nachrichten mal zu sehen, was da, ich weiß nicht, in Ukraine oder in Gaza oder was passiert. Einfach schätzen zu können, dass wir hier sitzen können und frei reden können, ohne Angst, dass da die Armee in die Tür kommt oder das Raket auf das Haus kommt und so. Und wir schätzen das überhaupt nicht. Ist auch nicht schlimm. Wir müssen das auch nicht jede Minute von dem Tag schätzen. Das ist auch sehr ermüdend. Trotzdem ist es doch mal gut. Count your blessings, sagen die Amerikaner. Und das finde ich eine sehr schöne Aussprache. Ne? Es ist auch mal gut, ab und zu realisieren, was habe ich alles? Und dann entdeckt man, dass man so stinkereich ist. Auch wenn man kein Geld hat. Es geht nicht um Sachen, was man hat. Weil die sind immer das meist langweilig. Es geht um Menschen um dich her. Es geht um dein eigenes Potenzial, was du erleben kannst und entwickeln kannst. Es geht um die Liebe, was du spürst und gibst in dich her. Das sind echte Reichtümer. Und wenn man sich das realisieren kann, ja, dann ist man schon reich ohne einen Euro. Und das ist doch auch schön. Ne?
Also Dankbarkeit ist sehr wichtig.
Ja. Und das Verrückte ist, ich weiß es von meiner Mutter, die ist Jahrgang 41, ja, die ist mit 3 in den Bunker gelaufen und die sagt, ich hatte meine Puppe dabei, ja, und damit war ich glücklich.
Ja.
Also die hatte ihr Leben und ihre Puppe und ihre Mama dabei und das bedeutete damals schon Glück. Und wenn man dann sieht, wo sind wir heute, hier bei uns im Westeuropa, ja, hast du recht. Ein bisschen Demut gehört auch mal dazu, ne?
Absolut, absolut. Naja, und die Schätzung von dem Geschenk, wir dürfen alle hier auf dieser Welt sein, wie schön ist das?
Ja.
Ja. Wir haben alle die Schwimmmarathon gewonnen.
Ne? Es gibt so eine Geschichte von einem Mensch, welcher dann stirbt und dann kommt er da hoch und da ist alles perfekt. Wirklich. Schönste Auto, schönste Frau, alles, was er sich wünscht, bekommt er in einer Sekunde. Mhm. Und die erste Tag denkt er, ja, so habe ich mich das auch vorgestellt. Habe ich auch verdient, auch schon ein langes Leben. Ne? Der zweite Tag langweilt er sich komplett und da sagt er zu einem vom Personal, ich hatte mich die Himmel doch schöner vorgestellt. Und da sagte der Ober, hey Heinrich, hier denkt einer, dass er in der Himmel ist, weil er war in die Hölle.
Ja.
Einfach so. Da ist alles perfekt. Und wenn es perfekt ist, was müssen wir dann noch?
Ja.
Da hört unseren Job auf. Wir sind geschaffen für Problemlösung. Das ist unsere Kraft, unsere Kreativität. Also dafür. Das ist dasselbe mit Konflikten zum Beispiel. Das ist auch so etwas. Ne? Es gibt sehr viele Menschen, welche Angst haben für eine Konfrontation oder einen Konflikt. Und die genießen das nicht und haben vergessen, dass das schönste Theater immer in die Konflikte liegt. Kein Mensch geht zu einem Film, wo alles gut geht. Ne? Ein Tag auf mein Büro, so heißt der Film. Na, da geht alles gut und dann denken die Leute, ich bin betrogen hier. Ne? Du musst zumindest einen Mord geben oder so. Ne? Nein, alles geht gut, ne? Sind gekommen, sind gegangen. Die Filme wollen wir nicht sehen. Das heißt, die Konflikte sind wirklich die Momente, wo man Sachen klären kann, weil es klar sein kann. Das ist nicht immer ein elegantes Prozess, obwohl man das sehr elegant machen kann, aber ein notwendiges Prozess und viele Leute schieben auch das für sich hin. Und dann hat man auch das Theater von das Leben noch nicht verstanden, ne? Weil es macht auch Spaß, Konflikte zu haben. Mein großes Hobby ist, Konflikte zu haben mit Leuten. Das finde ich echt herrlich, weil da kommt das beste Theater hoch und da ist auch die Kommunikation das meiste klar.
Ja.
Wir sind alle sehr gut in Sachen zu verbergen, welche uns irritieren oder in eine Konfrontation wird alles auf den Tisch geschmissen. Es ist nicht elegant, aber es ist voll klar, was da los ist. Und da kann man etwas
machen. Aber es erfordert natürlich auch immer Mut, ne?
Ja.
In den Konflikt zu gehen.
Es fordert einen Regisseur.
Genau. Und die Angst anzuschauen, statt davon wegzulaufen.
Ja.
Was kann passieren?
Ja.
Was kann passieren?
Ja, das ist eigentlich die Frage überhaupt. Ne? Was kann schlimmsten, was du vorhin schon gesagt hast, was kann schlimmstenfalls passieren? Ja, dass meine Partnerin mal eine Stunde nicht mehr mit mir redet, weil sie sauer ist. Oder
aber dann stürzt dein Haus nicht ein.
Ja.
Ja, dann lieben deine Kinder dich nicht mehr. Dann fängt auch kein neuer Weltkrieg an, weil du eine Stunde nicht redet mit deiner Frau.
Ja.
Also was kann passieren?
Es geht doch viel weiter. Was kann passieren, dass du stirbst? Was wird passieren, dass du stirbst? Also mach du keine Sorgen.
Hm. Ja, auch dann dreht sich die Welt weiter, ne?
Aber natürlich. Hm. So wichtig sind wir nicht, ne? Hm. Da kann man besser in die Unwichtigkeit und Demut von die eigene Existenz mal sorgen, dass es so bequem wie möglich wird. Hm. Statt jeden Tag zu denken, boah, Gott sei Dank, ich war wieder perfekt heute und nichts ist passiert. Ja, hallo.
Ja. Wow, jetzt sind wir ja irgendwie von dem eigentlichen Thema, das ich mit euch besprechen wollte, sind wir so weit abgerückt und das ist so schön.
Aber das ist nicht so. Das ist genau das
Thema. Ja, ja, ja. Okay, ja, natürlich. Genau, weil es um das Leben geht. Ja.
Du möchtest Kontrolle haben über das Gespräch und das hast du nicht gehabt.
Jetzt bist du in unserem Chaos weggekommen, Kai. Oh Gott, oh Gott.
Ich finde das wirklich so erfrischend und ich habe jetzt so viel Tolles gehört von euch. Das ist mir wirklich, also ich freue mich jetzt schon auf den Tag, wo ich die Folge veröffentlichen kann, weil es so anders ist, das Gespräch mit euch. Ja, nicht besser, aber so anders und so, so vieles, was ich in meinem Unterbewusstsein vielleicht auch schon mal so bewegt habe, aber ihr sprecht das so aus, dass selbst ich das verstehe. So, also, finde ich wirklich toll. Ich mache zum Ende meiner Interviews immer, gebe ich jedem immer noch mal die Möglichkeit, einen letzten Tipp den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg zu geben. Anki, was hast du für einen Tipp?
Oh, jetzt bin ich überfallen.
Improvisieren.
Da war ich nicht auch vorbereitet. Nee. zu Shang und Anki kommen. Nein, ist Unsinn. Ich glaube, das wirklich ernst zu nehmen, was Shang sagt, wie das Leben wie ein Theater sehen und der Regisseur sein, dass du deinen Verstand nicht immer ernst nimmst. Das ist, glaube ich, mein Tipp. Nimm deinen Verstand nicht immer ernst.
Ja.
Es hat nicht immer recht. Es sagt ganz viele kluge Sachen, aber es hat nicht immer recht.
Ja. Und im Theater darf gelacht und geweint werden, ne?
Natürlich.
Mhm.
That's life.
Ja. Cheng, was hast du noch für...
Ich würde sagen, das meist Komplexe an das Leben ist, dass es so einfach ist. Und mein Tipp würde sein, bleib immer ein Regisseur, weil die umarmt immer die Einfachkeit. Wo der Spieler gerne das Melodrama von die vielseitigen Dimensionen spielt und da in total langweilig ist, sagt der Regisseur, das ist die Essenz, so gehe ich. Also umarme die Einfachkeit, das würde ich sagen.
Toll. Schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine ganz große Freude. Bleibt bitte nochmal dran. Ich beende die Aufnahme. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Lieben Gruß an Inga auf diesem Wege. Und,
es war und mir viele Grüße an alle, welche zuhören.
Dankeschön. Danke. Ja.
Vielen Dank, liebe Anki, vielen Dank, lieber Shang, für dieses tolle Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und ich bin glücklich, dass ich dieses Gespräch an einem Freitag veröffentlichen kann. Vielen Dank geht auch an Inga, die es möglich gemacht hat, dass wir uns überhaupt kennenlernen. Und ich würde mich freuen, euch in Zukunft vielleicht auch mal in echt sehen zu dürfen. So wie ich mich natürlich freuen würde, jeden meiner Gesprächspartner mal in echt sehen zu dürfen. Das ist ja klar. Klar ist auch, dass ich gleich über die Gesprächspartnerin der kommenden Woche spreche. Vorher noch zwei Dinge. Zum einen, ich habe einen WhatsApp-Kanal eingerichtet. Da gibt es ein paar Insights. Da gibt es auch mal ein kleines Video. Das habe ich heute eingestellt von mir, mit mir. Und möglicherweise wird da ab und zu auch mal was gespoilert. Also wenn du Lust hast, guck nach dem Kanal bei WhatsApp, tanzt kann man auch auf Brause. Da kann man auch nicht sehen, dass du ihn abonniert hast. So, kommende Woche lernst du Katharina kennen, die mir erzählt hat, dass sie mit 13 magersüchtig wurde und mit 15 kam der Alkohol. Mit dem Alkohol kamen die Abstürze und nach 15 Jahren zu viel Alkohol hat sie beschlossen, ich höre auf. Wie sie das geschafft hat, was ihr dabei geholfen hat, du wirst es in der kommenden Woche erfahren. Und wenn du diese Folge kurz nach der Veröffentlichung hörst, dann weißt du, nächste Woche kommt ja auch der Weihnachtsmann. Aber bis es soweit ist, ist noch ein paar Tage hin. Und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.